Moderation. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Reicht mein lautes Organ bis da hinten hin zu den letzten Rängen? Nicht so richtig, okay. Also ich kann noch ein bisschen den Abstand, weiß ich nicht. Sieht man mich dann? Okay, cool. Ansonsten kommt nach vorne, wenn nicht. Ich bin das leider nicht gewohnt, auf Vorhörsehen zu sprechen. Aber ich sehe aber gerade, ich muss auch gleichzeitig hier noch drauf gucken. Das wird sonst ein bisschen eng. Alles klar, genau. Dann fangen wir erstmal an. Ich stelle mich einmal vor. Ich bin Patrick. Meine Pronomen sind er, ihm. Ich habe in Göttingen erstmal Geschlechterforschung und Soziologie studiert und bin jetzt aus Flensburg hierher gekommen. In Flensburg studiere ich jetzt im Master Transformationsstudien. Das wird jetzt wahrscheinlich den wenigsten was sagen. Das geht da praktisch darum, wie man es hinbekommt, dass Gesellschaften gleichzeitig ökologisch nachhaltig und sozial gerecht werden. Also ich bin am Ende studierter Sozialwissenschaftler, so in der Art und Weise, mit einer interdisziplinären Perspektive und allem drum und dran. Und darüber hinaus bin ich auch noch Hobbyautor in der Wikipedia. Ich bin tatsächlich einer der Hauptautoren beim Androzentrismus-Artikel in der Wikipedia. Es gibt da aber tatsächlich noch eine Person, nämlich die Diana, die kommt aus Hamburg. Die ist da auch noch ganz viel mit drin. Mit der schreibe ich auch nebenbei, praktisch immer nebenbei über diesen Artikel. Weil, guckt euch mal die Diskussionsseite von dem Artikel an und auch gerne das Archiv. Also es ist schon alles ein bisschen länger her, was teilweise vorgefallen ist, aber da sind auf jeden Fall wilde Diskussionen rausgekommen. Habe ich jetzt heute nicht dabei. Genau, aber trotzdem soll es insgesamt heute um Androzentrismus in der Wikipedia gehen. Was genau das alles heißt, das erkläre ich gleich nachher noch. Nur praktisch, ich fand es halt schön, so einen Vortrag hier anzubieten für eben die Night of Open Knowledge, weil Wikipedia einfach eine der größten, wenn eigentlich die größte Wissensquelle ist, die wir aktuell irgendwie zur Verfügung haben. Und es ist halt ein bisschen blöd, wenn das Wissen, was da gesammelt wird, irgendwie biased ist in einer bestimmten Perspektive und bestimmte Wissensbestände so nicht erschlossen werden. Genau, das ist so die Begründung praktisch hinter meinem Vortrag. Ich habe dann einmal nochmal so eine kleine Gliederung, was wir heute alles miteinander machen werden. Ich fange an mit nochmal einer kleinen Definition von Androzentrismus und was das genau meint. Für praktisch so einen kleinen so eine theoretische Grundlage, auf der ich dann arbeite, gebe ich dann noch eine kleine Einführung in die Standpunkttheorie. Das ist eine ganz, ganz wichtige Theorie aus der Geschlechterforschung, mit deren Hilfe wir es praktisch schaffen zu verstehen, warum es schwierig ist, wenn bestimmte Menschen allein und ausschließlich Wissen produzieren und dabei bestimmte Personengruppen ausgeschlossen werden von dieser Wissensproduktion. Ich gehe dann im dritten Punkt nochmal darauf ein, wie eben diese Wissensproduktion auf der Wikipedia dann funktioniert. Und habe zum Ende noch ein paar empirische Beispiele mitgebracht. Das hatte ich ja auch schon in dem Text, der diese Veranstaltung hier ankündigt, schon gesagt, dass ich natürlich in meiner Hobbytätigkeit da über so einige Sachen gestolpert bin. Und ich bin ja, wie gesagt, schon in der Sozialwissenschaftler, deswegen interessiert mich immer brennend, wie bestimmte Leute kommunizieren und wie sie ihre Realität konstruieren. Und das wollen wir mal daran nachvollziehen im Hinblick auf die Wissensproduktion der Wikipedia. Genau, ich habe danach noch ein bisschen was an Büchern zum Weiterlesen mitgebracht im Gepäck und am Ende kommen noch meine Quellen. Dann steigen wir einfach mal ein, nämlich in den Androzentrismus und was da eigentlich ist. Ich habe dafür einmal ein Zitat mitgebracht von Nina Degele. Nina Degele ist Professorin für Gender Studies in Freiburg. Sehr, sehr coole Person, hat viele, viele schlaue Sachen geschrieben. Und die schreibt hier: Androzentrismus bedeutet, dass etwas als allgemein Menschliches verkauft wird, was aber eigentlich männlich gedacht ist. Was Frauen tun, äußern und denken, wird nicht zur Kenntnis genommen, unter den Tisch gekehrt oder schlicht ignoriert. Das erstmal so als groben Rahmen. Was bedeutet das am Ende konkret? Es bedeutet, dass der Androzentrismus eine Weltsicht ist, in der das Männliche implizit zur Norm erhoben wird. Also es gibt praktisch den Begriff Mann und es gibt den Begriff Mensch. Und die existieren zwar parallel zueinander, aber in androzentrischen Kontexten wird das praktisch eins. Und es wird nicht explizit ausgesprochen, dass das so ist, sondern es ist eine implizite Form, eben aufgrund der Tatsache, dass Mann zu Mensch gedacht wird in einem bestimmten Sinne. Ist jetzt viel drumherum geredet. Es gibt aber allerdings auch handfeste Beispiele, wo man tatsächlich sieht, wo Androzentrismus und wie er vor allem wirkt. Eins, was sehr, sehr gern genommen wird, ist dann immer in der Medizin. Das habe ich hier auch. Ein Beispiel von androzentrischer Wissenschaft ist zum Beispiel, dass in vielen klinischen Studien Medikamente hauptsächlich an männlichen Personen irgendwie getestet werden und danach dann auch zugelassen werden. Hat halt die nicht so schöne Komponente, dass wenn ich Frauen nicht vernünftig berücksichtige bei diesen Studien, natürlich bestimmte Nebenwirkungen oder so eventuell nicht erfasst werden vor der Freigabe dieser Medikamente. Und das kann sich dann natürlich auf die Person negativ auswirken. Es gibt noch so ein anderes Beispiel, was relativ prominent ist. Das ist der Herzinfarkt. Meistens ist es so, dass die Symptome, die für einen Herzinfarkt irgendwie so kennzeichnend sind, die so im kollektiven Wissensstand irgendwie drin sind, dass sie diese Symptome, die Männer haben, sowas wie Ziehen in der Brust und sowas. Frauen haben vermehrt so zum Beispiel Symptome wie Übelkeit, die eigentlich an sich gar nicht mit dem Herzinfarkt assoziiert werden, sondern es ist immer so, dass die spezifisch weiblichen Symptome beim Herzinfarkt nicht so bekannt sind und deswegen Herzinfarkte weniger diagnostiziert werden bei Frauen und deswegen auch mehr Frauen an Herzinfarkten sterben als Männer. So viel dazu. Dann gehe ich jetzt noch eine Stufe weiter, wie gesagt, mit der kleinen Einführung in die Standpunkttheorie und was das eigentlich so für Wissensproduktion bedeutet. Dafür ist es erstmal wichtig, dass ich hier, also ich möchte hier klarstellen, dass ich auf bestimmten Prämissen einfach aufbaue. Die habe ich hier einmal in drei Punkten zusammengefasst. Erstens, Wissen ist gesellschaftlich verteilt. Das ist, glaube ich, relativ einleuchtend. Es gibt keine Person, die alles weiß, sondern verschiedene Menschen haben verschiedene Wissensbestände. Und Wissen als solches ist irgendwie distribuiert in der Gesellschaft und wabert da irgendwie die ganze Zeit so drumherum. Aber keine einzige Person hat Zugriff auf den gesamten Wissensstand einer gesamten Gesellschaft. Dann als zweites, jedes Individuum hat seinen eigenen Erfahrungshorizont. Das korrespondiert natürlich total mit dem ersten Punkt. Ich als Person mache bestimmte Erfahrungen, die mein Selbst irgendwie formen. Aber diese Erfahrungen divergieren auch jedes Mal von jedem Individuum. Also jedes Individuum hat eine bestimmte eigene Geschichte, erschließt sich dementsprechend bestimmte Wissenshorizonte. Aber bei jedem Individuum gibt es halt dementsprechend auch Wissenshorizonte, die nicht erschlossen werden. Das bedeutet ganz am Ende schließlich drittens, dass mein Blick auf die Realität immer dadurch bestimmt wird, wie ich in der Gesellschaft irgendwie verortet bin und positioniert bin. Das bedeutet, ich bin jetzt ein heterosexueller weißer Cis-Mann. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass ich zum Beispiel keinerlei Erfahrung habe mit Transphobie. Also in dem Sinne, dass ich die selber erfahren habe. Das ist einfach ein Wissensbestand, den ich nicht erlebe, weil ich einfach nicht betroffen bin aufgrund meiner sozialen Positionierung. Bedeutet im Umkehrschluss, und das ist jetzt praktisch, dass der Turn, den hier die Standpunkttheorie macht, dass sollte ich jetzt auf die Idee kommen, irgendein wissenschaftliches Paper zur Transphobie zu schreiben, es sich eigentlich mindestens empfehlen würde, dass ich auch wenigstens mal mit einer Transperson irgendwie geredet habe, wenigstens, und am besten die eher zu Wort kommen lasse als ich, weil ich ja diesen Wissensstand gar nicht habe. Das bedeutet, und das ist jetzt praktisch die Postulate, die die Standpunkttheorie jetzt wirklich als Theorie macht, am Ende gibt es kein objektives oder neutrales Wissen. Das ist ja das, was uns die Wissenschaft ganz, ganz lange verklickern wollte. Es ist absolut egal, welche Person irgendwas beforscht. Das ist ja das, was Objektivität meint. Ich habe das Objekt, was ich irgendwie beforsche, und es ist vollkommen egal, welche Person da drauf guckt. Es kommt am Ende immer dasselbe raus. Das ist das, was Objektivität eigentlich will und was auch eigentlich theoretisch angestrebt wird. Aber dieser Gedanke, dass Objektivität in dem Sinne möglich ist, wird halt in der Standpunkttheorie verworfen, eben aufgrund der Situiertheit von Wissen und dass bestimmte Positionen andere Wissensbestände haben wie ich. Das bedeutet auch, dass Forschungsinteressen und die Generierung von Wissen als solches vom eigenen Standpunkt abhängt. Dann auch wieder ich als heterosexueller weißer Cis-Mann werde höchstwahrscheinlich andere Sachen beforschen als eine schwarze lesbische Frau. Einfach aufgrund der Tatsache, dass wir beide jeweils verschiedene Erfahrungen haben, verschiedene Interessen haben. Und das zeigt sich ja auch in der Tradition der gesamten Wissenschaft, die wir so in dem Sinne jetzt hier so überblicken können, dass einfach bestimmte Bereiche des sozialen Lebens total unterrepräsentiert waren und sind über einen unglaublich langen Zeitraum und bestimmte andere Bereiche halt unglaublich weit verbreitet sind und ziemlich etabliert sind. Am Ende des Ganzen bedeutet das, dass Menschen Phänomene aufgrund ihrer Situiertheit jeweils anders betrachten. Ja, und das ist halt, das schließt auch wieder Objektivität in dem Sinne, wie sie die Wissenschaft normalerweise definiert, aus. Einige Forschende machen dann noch so einen kleinen Turn, dass es dann praktisch weggeht von diesem Verständnis einer starken Objektivität. Das ist das, was ich eben erläutert habe, in dem klassischen Sinne, wie wir das in der Wissenschaft häufig vorfinden, hin zu einer schwachen Objektivität. In dem Sinne, dass wir dann versuchen, möglichst viele verschiedene Standpunkte und Wissensbestände bei Forschungsarbeiten irgendwie zu berücksichtigen und die zusammenzuführen, um dann am Ende ein Ergebnis zu haben, was an Objektivität in dem Sinne wenigstens versucht ranzukommen. Also es ist immer klar, dass wir es nie erreichen werden, weil wir können ja gar nicht alle Positionen und alle Sichtweisen in einer Forschungsarbeit berücksichtigen. Aber dann praktisch als schwache Objektivität, dass wenigstens versucht wird, an das Optimum möglichst nah heranzukommen und dabei gleichzeitig die eigenen Biases irgendwie zu reflektieren und mit im Kopf zu haben, wenn ich meine Forschung irgendwie ausarbeite oder ähnliches. Genau. Das erstmal zum theoretischen Grundlagen, von denen ich starte, gibt es soweit erstmal Verständnisfragen zu dem, was ich erzählt habe. Okay, das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann gehe ich einmal weiter. Wie funktioniert jetzt diese Wissensproduktion in der Wikipedia? Ich spreche hier von einem doppelten Androzentrismus im Untertitel. Das sollte, warum ich diesen Untertitel gewählt habe, noch klar werden, jetzt in den Folgen der nächsten drei Folien. Wir fangen aber erstmal ganz basal an mit, was ist die Wikipedia eigentlich? Was soll das sein? Also erstmal ist es eine Online-Enzyklopädie in dem Sinne, dass und gleichzeitig noch ein Commons. Das bedeutet, dass theoretisch alle sich irgendwie beteiligen können an dieser Enzyklopädie. Ja, natürlich, ihr könnt euch jetzt alle irgendwie einen Laptop oder ein Handy nehmen und irgendwas in die Wikipedia reinschreiben oder irgendeinen Artikel. So, ich habe jetzt dieses theoretisch dann noch in Klammern dazugefügt. Weil es sieht erstmal aus, als könnten alle partizipieren. Das hängt aber, die Partizipation von Wikipedia hängt sofort an, so an zwei Hauptaspekten noch ganz basal. Ich brauche einmal Zugang zu Internet und zum anderen brauche ich Sprachkenntnisse in einer bestimmten Sprache. Weil es gibt ja verschiedene Sprachversionen von der Wikipedia. Das bedeutet, ich kann nicht Rumänisch, ich kann nicht an der rumänischen Wikipedia in irgendeiner Art und Weise partizipieren. Und natürlich, ja, Internetzugang ist jetzt in Ländern des globalen Nordens eher kein Problem, aber es wird halt dann kritisch, wenn wir zum Beispiel in den globalen Süden gucken und vor allem in ärmere Länder, wo halt Internetzugang nicht für alle Personen gewährleistet ist. Und das bedeutet, all diese Personen sind erstmal per se schon mal von der Wikipedia ausgeschlossen und deren Perspektiven kriegen wir auf keinen Fall rein, weil die sich einfach nicht äußern können. Das ist so praktisch die erste Hürde, die irgendwie genommen werden muss, um zu partizipieren. Dann kommt noch dazu, dass die Wikipedia an sich ein ziemlich hierarchisch strukturierter Rahmen irgendwie ist. Man kann ja einfach so irgendwas reinschreiben, das geht auf jeden Fall. Sofern man allerdings keinen Account oder irgendwas hat, steht dann die IP-Adresse in der Versionsgeschichte. Also die Versionsgeschichte bündelt sämtliche Bearbeitungen, die einmal in einem Artikel in irgendeiner Form gemacht worden sind. Also die Wikipedia vergisst tatsächlich nicht, sondern jede Bearbeitung lässt sich in irgendeiner Form irgendwie nachvollziehen. Und dann steht da halt, wenn ihr jetzt in irgendeiner Form einfach irgendwas reinschreibt, eure IP-Adresse und das irgendwie reingeschrieben. Und dann kann ich das noch mit verschiedenen anderen Versionen des Artikels vergleichen und ähnliches. So, wenn ich jetzt aber hergehe und ohne Konto oder auch gerade erst angemeldet irgendwas bearbeite in einem Artikel, wird das nicht ohne weiteres einfach sofort für die gesamte Öffentlichkeit irgendwie dargestellt. Sondern es gibt dann eine ungesichtete Version in dem Sinne, dass man, um diese Änderungen zu sehen, praktisch nochmal so einen Extra-Reiter anklicken muss. Aber erstmal wird erstmal die gesichtete Version, also der vorige Bestand, nochmal gezeigt. Sichtung bedeutet dann, dass irgendeine andere Person, die schon länger in der Wikipedia irgendwie partizipiert, praktisch eure Bearbeitung dann nochmal rüberguckt und sagt, ja, ist okay, oder nee, hat er absoluten Bullshit gemacht in dem Sinne jetzt. Und dann eventuell das Ganze wieder rausstreicht. So. Das bedeutet natürlich, dass diese Personen, die da über diese jeweiligen Bearbeitungen irgendwie drüber gucken, mega das Machtpotenzial haben, ne? Weil im Zweifel bist du ja eine kleine IP gegen eine unglaublich etablierte Person innerhalb der Wikipedia. Und das ist relativ klar, wer am Ende gewinnt. In dem Sinne. Der letzte Punkt, der hier auf der Folie ist, das ist tatsächlich einer der wichtigsten jetzt in dem Sinne, was ich gleich nachher noch erzähle. Und zwar ist die Wikipedia nach Verständnis ihrer eigenen Community eine Abbildung des bestehenden Wissens. Also das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Die Wikipedia ist laut Eigendefinition, hat sie nicht das Ziel, irgendwie neues Wissen zu schaffen. Also natürlich distribuiert sie Wissen, also ich kann einfach Sachen irgendwie nachgucken. Und dann weiß ich als Individuum, wenn ich das vorher natürlich nicht wusste, am Ende mehr, wenn ich das nachgelesen habe. Aber es geht praktisch eine Ebene tiefer. Also es geht darum, dass immer nur Wissen dargestellt wird, von dem angenommen wird, dass es etabliert ist und gesellschaftlich relevant. Und wenn ihr zum Beispiel eine wissenschaftliche Arbeit oder sowas verfassen würdet, dann würdet ihr halt nicht so vorgehen, sondern dann ist es ja meistens so, dann nehmt ihr euch bestimmte Quellen, zitiert die in irgendeiner Art und Weise und baut dann darauf eure eigenen Interpretationen auf, sodass dann am Ende praktisch der Wissensbestand größer ist, als er vorher war, weil ihr ja irgendwelche Interpretationen irgendwie vorgenommen habt. Das ist halt in der Wikipedia nicht erwünscht. Deswegen liegt es, also das ist auch ein Grund dafür, dass halt so mit Belegen, also es wird wesentlich mehr belegt in einem Wikipedia-Artikel als in irgendeiner wissenschaftlichen Arbeit. Das ist ja meistens so, dass irgendwie fast hinter jedem Satz irgendein Beleg steht. Das ist einfach das, was dahinter steht, dieses Konzept, dass es darum geht, immer nur schon gesichertes Wissen irgendwie darzustellen. Oh. Das hat auch seine Fallstricke, das sehen wir gleich, wenn ich mit den empirischen Beispielen komme. Aber vorher haben wir das jetzt erstmal abgehakt und es geht mir noch vor allem darum, wer jetzt an der Wikipedia partizipiert. Vorher kommt noch was anderes. genau, da geht es darum, was die Wikipedia jetzt eigentlich dann am Ende reproduziert. In dem Sinne, es geht ja darum, schon bestehendes Wissen irgendwie wieder weiterzugeben. Das Problem ist natürlich, wenn die Wikipedia jetzt auf eine androzentrische irgendwie Realität guckt, gibt sie und die einfach nur so wiedergibt, ist die Wiedergabe natürlich auch wieder intrazentrisch. Und deswegen habe ich hier einmal gesammelt, wo Cis-Männer überall so überrepräsentiert sind. Das wäre zum Beispiel einmal Film und Fernsehen, da tauchen viel mehr Cis-Männer als irgendwelche anderen Geschlechter auf. Zeitungsberichte witzigerweise auch, also viel mehr Zeitungsberichte handeln von irgendwelchen Dudes anstatt von anderen Geschlechtern. In der Literatur ist das dasselbe, da gehe ich gleich bisschen expliziter darauf ein. Die Liste lässt sich aber generell auch ganz einfach weiterführen. Also es gibt viele, viele, viele gesellschaftliche Bereiche, in denen die Mehrzahl der partizipierenden Personen irgendwie männlich ist, männlich sozialisiert. Und das prägt dann diese gesellschaftlichen Bereiche auch in einer bestimmten Art und Weise, wie wir halt gerade aus der Standpunkttheorie dann schon kennen. Oh, dieser Punkt mit der Literatur ist jetzt für die Wikipedia besonders wichtig, weil weibliche Kunstschaffende werden seltener verlegt, rezensiert und mit Preisen versehen als ihre männlichen irgendwie Kollegen. Und das ist jetzt für die Wikipedia ein ganz, ganz kritischer Punkt, weil in der Wikipedia geht es vor allem darum, wenn es darum geht, Relevanz zu stiften, weil es geht ja darum, das relevante Wissen der Menschheit irgendwie abzubilden. Und die Wikipedia geht jetzt praktisch her und sagt, Relevanz ist dann gegeben, wenn andere Personen über mich sprechen. Ne? Also wenn alle irgendwelche dritten Personen mich jetzt halt in dem Sinne rezensieren. Aber um rezensiert zu werden, muss ich ja erstmal verlegt werden. Ne? Wenn der Verleger schon sagt, dein Buch finde ich blöd, das wird nicht verlegt, hast du auch relativ wenig Chancen auf dem Wikipedia-Artikel, sofern du Autorin bist. Dann ist halt die zweite Hürde, irgendwie noch rezensiert zu werden. Aber wenn die ganzen männlichen Rezensenten auch nur auf die männlichen Autoren gucken, haben wir halt auch ein Problem. Und mit den Preisen genau dasselbe. In In den Jurys sind das meistens auch irgendwelche Dudes, die dann halt Preise an Dudes vergeben. Und das bedeutet, diese gesamte androzentrische Welt erzeugt halt an sich schon männlichen Bias, der halt dann von der Wikipedia nicht kompensiert werden kann, weil wir halt dieses Problem mit der Relevanz haben. Weil dann auf Wikipedia immer gesagt, also nicht immer, aber dann halt tendenziell eher gesagt werden kann, ist keine relevante Person jetzt in dem Sinne. Und das trifft dann halt in diesem Fall hauptsächlich weiblich sozialisierte Personen, weil die keine Relevanz generieren können. So, jetzt komme ich zu dem Punkt noch mit der männlichen Community. Dafür habe ich einen kleinen interaktiven Part nochmal eingebaut. Jetzt ist natürlich das Ratespiel angesagt. Gibt es Leute, die gerne schätzen möchten, wie hoch so der Prozentsatz an weiblich sozialisierten Personen ist, die an der Wikipedia partizipieren, in dem Sinne, dass sie irgendwas in einen Artikel schreiben? Jo? 1-5%? 3-5%? Gibt es noch andere Schätzungen? 18,7. Ich glaube, das wurde nachgeguckt. Ja? 30. Oh, wir haben eine tolle Range von 3 bis 5 bis 30. Gibt es noch andere Menschen, die was sagen wollen? 5? Also eher auch so in die Richtung jetzt da hinten. Wie viele weiblich sozialisierte Personen in der Wikipedia partizipieren? Also tatsächlich in Artikel irgendwas reinschreiben als AutorInnen? 1,5. Alter, das ist ja richtig pessimistisch. Es sind tatsächlich schätzungsweise, es pendelt sich immer irgendwo so ein, so zwischen 10-20%, die geschätzt werden. Also am Ende wirklich valide Daten haben wir da nicht, weil das ist immer so ein bisschen tricky. Du kannst in der Wikipedia zwar dein Geschlecht angeben, es gibt 3 Optionen. Du kannst sagen, du bist männlich, du bist weiblich oder du bist neutral. Was jetzt zum Beispiel für nicht-binäre Personen natürlich ganz gut wäre. Aber häufig ist es auch so, dass dass AutorInnen sich einfach gar nicht labeln in dieser Einstellung, weil die musst du auch erstmal finden und dann wirst du automatisch auf neutral gesetzt. Und deswegen sind das immer nur grobe Schätzungen, die wir da anstellen können. Die 2 Paper, die ich da jetzt zitiert habe, habe ich jetzt einfach mal so beispielhaft. Es gibt viele verschiedene Paper, die sich mit dem Gender Gap in der Wikipedia auseinandersetzen. So, und alles das, was ich so gefunden habe, pendelt sich so zwischen, wie gesagt, 10-20% ein. Das ist aber auch hier wieder abhängig davon, welche Sprachversion der Wikipedia wir aufsuchen. Also auch da differenzieren sich nochmal die Zahlen aus. So. Jetzt wäre natürlich noch gut zu wissen, wie kommt denn dieser Gender Gap jetzt hier zustande? Da gibt es tatsächlich eine empirische Studie, die ich ziemlich interessant finde. Ist zwar von 2012, halte ich persönlich aber die Daten, die da erhoben worden sind, für immer noch ziemlich aktuell. Und zwar diese empirische Studie hat das Ganze aus einer quantitativ sozialwissenschaftlichen Perspektive mal beleuchtet und hatte dann so verschiedene Thesen aufgestellt und die anhand der empirischen Daten analysiert. Und diese 3 Thesen sind dann am Ende rausgekommen, übrig geblieben, wo man praktisch im Datenmaterial Unterstützung für bekommen hat, warum jetzt Frauen tendenziell eher weniger an der Wikipedia partizipieren. Und da wäre erstens, dass Frauen weniger Vertrauen in ihre eigene Expertise haben. Wer eine weibliche Sozialisation durch hat, wird das wahrscheinlich kennen, dass man gerne oft klein gehalten wird. Ne? Und das spiegelt sich dann da wieder drin. Wir haben zweitens, dass Frauen mehr Angst davor haben, Fehler beim Editieren zu machen und dann am Ende irgendwie Kritik in Form von auf den Diskussionsseiten, die es dann auch immer gibt, dass da in Kritik geäußert wird. Und man muss auch ehrlich sagen, die Debattenkultur in der Wikipedia ist ein absoluter Graus. Also da braucht man teilweise schon ein dickes Fell, um nicht direkt wieder das Weite zu suchen. Und drittens haben Frauen mehr Hemmungen, die Arbeit anderer Leute zu verändern. Ne? Also es ist natürlich auch erstmal, ich sage immer, man braucht so eine bestimmte Form von Hybris, um in der Wikipedia Artikel rumzuschreiben. Weil du guckst dir erstmal diesen Artikel an und da haben sich ja ganz, ganz viele Leute mega viel Mühe mitgegeben. Und da musst du ja in deiner eigenen Position jetzt sagen, nee, das weiß ich viel besser als diese ganzen Leute da schreibe ich jetzt irgendwas anderes rein. Und auch das würde ich behaupten, ja, das sehe ich bei männlich sozialisierten Personen deutlich eher als bei weiblich sozialisierten Personen. Ich nehme mich da auch nicht selber raus. Also ich habe diese Hybris auch, sonst würde ich da ja nicht die ganze Zeit irgendwas reinschreiben. Ich tröste mich dann immer noch ein bisschen, dass ich dann sage, aber es ist ja feministischer Aktivismus. Aber es bleibt halt am Ende auch eine Form von Hybris. So. Weil du musst ja auch noch irgendwie den Bedarf haben, dein Wissen irgendwie mit der Welt zu teilen. Und dafür musst du dich halt schon ziemlich klug finden. Genau, das, was ich jetzt in den letzten drei Folien gerade erzählt habe, habe ich jetzt nochmal versucht, grafisch einmal darzustellen. Und da spiegelt sich jetzt hoffentlich auch dieser doppelte Androzentrismus, nämlich in der androzentrischen Realität und einer androzentrischen und einer männlichen Community. Also wir können mal, wir fangen mal hier in dem Bereich an. Wir haben diese androzentrische Realität, das war ja was ich eben erzählt habe. Und diese gespiegelt werden, aber die wird gespiegelt von hauptsächlich Männern. So, und nach allem, was wir jetzt bisher gehört haben, suchen sich Männer jetzt natürlich bestimmte Themen aus, die sie aus dieser ohnehin schon androzentrisch geprägten Realität jetzt aussuchen und auf die Wikipedia schreiben. Das bedeutet, am Ende haben wir eine androzentrische Wikipedia, die dabei rauskommt. Der Turn, den das jetzt noch Ganze natürlich jetzt nimmt, ist, dass die Wikipedia natürlich auch unsere Realität und unser Realitätsverständnis prägt. Weil die Wikipedia ist einfach eine unglaublich oft besuchte Website. Und das bedeutet, dass, also wenn wir googeln, dann ist das ja fast immer so, dass ein Wikipedia-Artikel direkt nachkommt und dann lesen wir das schnell, und dann lesen wir das eventuell schnell durch und denken dann, ah, interessant, jetzt weiß ich es besser. Aber am Ende hat das halt zwei Filter genommen, und ist am Ende eventuell total biased. Und dann wird es natürlich von uns, die das jetzt unhinterfragt eventuell einfach reproduzieren, direkt weitergetragen. Und insofern bestimmt dann eine androzentrische Wikipedia halt auch wieder eine androzentrische Realität und der ganze Kreislauf geht von hier vorne wieder los. Supi, dann komme ich jetzt zu den empirischen Beispielen, die ich mitgebracht habe. Wie gesagt, es geht mir jetzt bei den Sachen, die ich gleich zeige, hauptsächlich darum, dass ich mich, als ich das gelesen habe, gefragt habe, wie wird hier so eine Form von männlicher Herrschaft reproduziert und was für Strategien werden praktisch genommen, um diese androzentrische Wissensproduktion in der Wikipedia zu rechtfertigen in einer bestimmten Art und Weise. Ich habe mir dafür ein Beispiel aus der Praxis rausgesucht, das ist der Löschantrag für den Artikel zum Begriff Vulvina. Vulvina wird jetzt wahrscheinlich auch nicht allen im Raum was sagen. Das ist tatsächlich aufgekommen. Ich habe ja, wie gesagt, in Göttingen Geschlechterforschung studiert und habe da unter anderem auch einen feministischen Schreibzirkel angeleitet für die Wikipedia. Also da haben sich dann Studis zusammengefunden und praktisch unter meiner Unterstützung haben sich dann Teams gebildet, die dann die Wikipedia irgendwie editiert haben. Und ein Team hat halt diesen Artikel zu Vulvina angelegt. Vulvina jetzt erstmal für alle, die es nicht wissen. Das ist eine sprachliche Verknüpfung von den beiden Begriffen Vulva und Vagina. Kommt aus der Sexualpädagogik. Die Sexualpädagogin Suzanne Al-Sabah hat den Begriff praktisch stark gemacht, hat da sogar ein Buch zugeschrieben mittlerweile. Es geht praktisch darum, der Begriff ist dazu gedacht, um in bestimmter Weise zu empowern und sich gegen Diskriminierung zu verwenden, weil die Sexualkundeunterrichte in Deutschland und ich würde behaupten auch in anderen Republiken des globalen Nordens auch androzentrisch sind und die weiblichen primären Geschlechtsorgane auch da unterrepräsentiert werden. Und das bedeutet, dass wir es in der Praxis ganz, ganz häufig haben, dass Menschen mit einer Vulva ihre Vulva nicht richtig benennen und dann dazu beispielsweise Vagina sagen oder ähnliches. Und das ist halt objektiv falsch. Weil Vulva ist, wie gesagt, das primäre Geschlechtsorgan, das, was man sehen kann. Und die Vagina ist der Muskelschlauch, der dahinter dann kommt. Das bedeutet, ein eklatanter Teil der menschlichen Bevölkerung kann seine benennt seine Geschlechtsmerkmale falsch. Und das war praktisch der Hintergrund, den dann Suzanne Al-Sabah genommen hat, um zu versuchen, diesen Begriff Vulvina zu prägen, um beides zusammenzunehmen und dann einfach von zum Beispiel Menschen mit Vulvina reden zu können. Ohne da nochmal so eine Trennung irgendwie drin zu haben. Es gibt dann, also es richtet sich auch weiterhin noch so gegen ganz andere unschöne Bezeichnungen, sowas wie Scheide kursiert ja teilweise auch. Und bei Scheide ist wirklich ganz, ganz fürchterlich, weil Scheide hieß ja im Mittelalter das Gerät, in das du dein Schwert reingesteckt hast. Und wenn ich jetzt das weibliche primäre Geschlechtsorgan Scheide nenne, dann reduziere ich das auf die Funktion, dass ich irgendwas reinstecken kann. Und das ist ja absoluter Humbug, wie hoffentlich allen im Raum klar sein würde. Genau, soviel zu dem Begriff Vulvina. Jetzt zum Ablauf dieser Löschdiskussion. Es gab den Vorwurf, dass mit diesem Artikel Theoriefindung betrieben wird. Theoriefindung ist ein Begriff, der in der Wikipedia sehr gerne benutzt wird und halt darauf rekurriert, was ich eben gemeint habe mit, wir bilden nur das Wissen ab, was schon existiert. Das bedeutet, Theoriefindung wäre, dass ich versuche, über die Wikipedia bestimmte Begriffe zu etablieren, die nicht etabliert sind. Das ist der Vorwurf, das bedeutet, der Vorwurf ist eigentlich übersetzbar in Vulvina, als Begriff gehöre nicht zum relevanten menschlichen Wissensschatz. Lass ich jetzt erstmal so stehen, können sich alle ihr eigenes Urteil darauf bilden, ob das wirklich so passt oder nicht. Die Löschdiskussion ist dann tatsächlich total ausgeartet, also sie ist zehnmal so lang wie der Artikel selber. Ich habe das tatsächlich mal auf Word versucht und die jeweiligen Zeichen und die jeweiligen Texte kopiert und mir die Zeichenzahlen rausgeben lassen und ich glaube, der Artikel ist 1000 und ein bisschen und die Löschdiskussion 10.000 Zeilen lang. Also es haben sich unglaublich viele Leute beteiligt. Löschdiskussionen funktionieren in der Wikipedia meistens so. Irgendeine Person ist unzufrieden mit einem Artikel und schlägt den dann zur Löschung vor. Dann wird halt diese Löschdiskussion dann aufgeleiert. Das bedeutet, ich glaube, 2 Wochen lang können sich alle Personen, die wollen, irgendwie dazu äußern, ob jetzt dieser Artikel behalten werden sollte oder nicht. Und am Ende wird keine Mehrheitsentscheidung getroffen, sondern es geht dann an einen Admin. Und Admins sind praktisch diejenigen, die in der Wikipedia-Hierarchie ganz, ganz, ganz weit oben stehen. Und der fällt dann so ein endgültiges Urteil und sagt dann ja oder nein. In dem Sinne, nein, wird gelöscht oder ja, kann das bleiben. Genau, und die Beispiele, die ich jetzt mitgebracht habe, sind eben alle aus dieser Löschdiskussion. Und ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal in die erste rein. Ich lese die Zitate alle einmal vor. Ich habe sie so übernommen, wie sie tatsächlich in dieser Löschdiskussion drinstehen. Die sind auch immer noch über einen bestimmten Link abrufbar. Ich will mir jetzt erlauben, beim Vorlesen nicht die ganzen Rechtschreibfehler mitzulesen. Dann heißt es hier, Versuch der Begriffsetablierung, bedeutet dasselbe wie Theoriefindung. Schon der Einleitungssatz ist Mumpitz, weil sonst kaum Begriffe für das gesamte weibliche Geschlechtsorgan existieren. Vielleicht hätte jemand Frau Al-Sabah erklären sollen, dass auch Gebärmutter, Eileiter und Eierstock zu den Geschlechtsorganen zählen. Also besser Oversal Pingo Metro Vulvina oder einfach löschen. Sagt Uwe G. Bei dem Nachnamen würde ich mir jetzt einfach mal herleiten, dass Uwe G. keine Vulvina hat. Jetzt ist natürlich die Frage, also das ist keine Frage, es ist einfach purer Sexismus, den wir hier sehen, ne? Weil er versucht er jetzt praktisch die Person, die den Begriff etabliert hat, zu delegitimieren, ne? Und sagt dann praktisch, ja, die Frau weiß ja selber gar nicht, was sie da für Geschlechtsorgane hat, ne? Und wie gesagt, bitte im Hinterkopf behalten, Susanne Al-Sabah ist Sexualpädagogin. Die hat auf jeden Fall Ahnung, was sie da schreibt, ne? Aber Uwe denkt sich, nee, auf gar keinen Fall hat die Frau irgendeine Ahnung und haut dann so einen komischen Begriff raus, den brauchen wir auf gar keinen Fall. Deswegen weg damit, ab zum Löschen. Das ist tatsächlich der einzige Punkt, den ich mit dem Kommentar machen wollte. Der ist jetzt ansonsten nicht so unglaublich ertragreich. Der andere tatsächlich schon eher. Und hier schreibt Legatorix, löschen, pure TF. Wer meint, der Begriff Vagina werde als Pars pro Toto des weiblichen Geschlechtsapparats oft falsch gebraucht, möge für eine Bekämpfung dieses möglichen Fehlers streiten und kein lächerliches neues Wort erfinden, das die Begrifflichkeit weiter verwirrt und deshalb zu Recht im Sprachgebrauch völlig irrelevant ist. Als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich mir so vorgestellt, die Person, die das schreibt, hat irgendwie noch so ein Monokel irgendwie so in der im Auge, ne, weil es klingt so wunderbar so gestochen. Und ich habe schon so, oh mein Gott, diese Person ist so 3 Zentimeter größer als ich allein, aufgrund der Art und Weise, wie sie sich ausdrückt, so ein bisschen, zumindest möchte sie das gerne so sein. Was wir hier vorfinden, würde ich so gerne als so eine Delegitimationskette in diesem Beitrag irgendwie so feststellen. Und jetzt gehe ich einmal hier rum, weil ich muss das jetzt einmal mit dem Laserpointer jeweils zeigen, was ich hier meinte. Also es fängt hier praktisch schon an, dass das falsch hier in Anführungszeichen gesetzt ist. Also diese Bezeichnung von Vulva, eventuell als Vagina, ja, kann eventuell falsch sein, ne, in Anführungszeichen. Wissen wir jetzt auch nicht so unbedingt, ne, ob das jetzt wirklich schlimm ist, zumindest denkt sich das Ligatorix. Dann hatte ich noch was anderes. Ach genau, dann ist das kein Fehler, sondern es ist ein möglicher Fehler. Das bedeutet, hier wird auch wieder gesagt, ja, ne, also falsch, wenn überhaupt in Anführungszeichen. Und das ist eventuell ein Fehler, ne, aber weiß ich jetzt nicht. Ne, kann auch richtig sein, ist mir eigentlich auch so ein bisschen egal. Und dann kulminiert es natürlich dann, dass er hier sagt, zu Recht im Sprachgebrauch völlig irrelevant. Ne? Also was ist hier mit Sprachgebrauch gemeint? Das ist natürlich der Sprachgebrauch von Ligatorix. Ne? Und in seinem Sprachgebrauch ist er selbstverständlich vollkommen irrelevant. Auch hier gehe ich einfach mal stark davon aus, dass Ligatorix selber keine Vulvina hat. Ja, aber wir haben praktisch hier so eine Kette, die die Argumentation so kaskadisch praktisch so aufruft, wo dann am Ende so rauskommt, ja, also das ist ja vollkommener Quark, was hier gesagt wird. Und was ich hier auch noch so interessant finde, ist so, dann mögen diese Personen gegen diesen Fehler streiten. Und da habe ich mich so gefragt, was wäre denn ein besseres gegen diesen Fehler streiten, als einen Artikel in der Wikipedia zu Vulvina zu schreiben? Also die Arenen, die wir haben, müssen wir doch wohl nutzen, oder? Hätte ich jetzt so gesagt, aber ich bin ja auch nur ein feministischer Aktivist. Von daher. Genau. Wunderbar. Jo, wir haben noch ein letztes Beispiel. Mein persönlicher Favorit jetzt von dem, was ich mitgebracht habe. Da schreibt Alabasterstein, der hier an die Wand gemalte angebliche Männer-Frauen-Konflikt ist keiner. Als ich meiner Frau diesen Begriff erklärt und in Auszügen diese Diskussion um die Löschung gezeigt habe, konnte sie, als Frau, welche die feministischen Anliegen durchaus ernst nimmt, mir nur recht geben. Viele Grüße. So, und ich musste tatsächlich beim ersten Mal lachen, als ich das gelesen habe, weil es ist halt einfach dieselbe Argumentation wie, ich kann gar nicht sexistisch sein, ich bin ja verheiratet. Also hier haben wir es jetzt, dass die Person hergeht und ihre Ehefrau da praktisch so vorschiebt mit, die hat ja jetzt wirklich eine Vulvina, ne? Das war ja das, was wir eben als Kritikpunkt noch bei den obigen Beispielen gesagt haben, dass die wahrscheinlich keine Vulvina haben. So, die Person hat jetzt eine Vulvina und sagt jetzt praktisch, ja, das ist ja trotzdem Humbug. Ne? Und wenn das die Ehefrau sagt, dann wird das ja auch schon stimmen. So, was ich dann so unglaublich spannend daran finde, ist dann, jetzt muss ich nochmal hier einmal rübergehen, er hat sie ihr in Auszügen vorgelegt. Das bedeutet, der Mann hat gesagt, das halte ich für wichtig, das gebe ich meiner Frau weiter. Hier, bitte Frau, bilde dir jetzt ein Urteil. Frau geht dann offensichtlich her und sagt, ja, was mein Mann sagt, wird schon stimmen, ne? Dann nehmen wir das mal und ich bilde mir jetzt das Urteil. So, also es ist ja praktisch so, wie die Wikipedia funktioniert, wie ich das eben beschrieben habe, nur in klein. Und was ich dann auch noch so unglaublich bemerkend fand, war dann, welche die feministischen Anliegen durchaus ernst nimmt. Und das müssen wir jetzt auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Er hätte ja auch sagen können, sowas wie, welche die feministischen Anliegen durchaus unterstützt oder ähnliches. Nee, aber ernst nimmt. Und ich glaube, das ist einfach nur sehr, sehr schön durch die Blume ausgedrückt, dass seine Frau Antifeministin ist. weil ernst nehmen ist ja so, dass das absolute Basic, was ich eigentlich erwarten kann von jeder Form eines irgendwie Debattenbeitrages oder ähnliches, dass ich wenigstens mich ernsthaft damit auseinandersetze. Aber alles, was darüber hinausgeht, ist offensichtlich bei dieser Frau, also nach Einschätzung dieses Menschen, ne, können wir ja so jetzt so nicht beurteilen. Aber so wie es geschildert wird, ist das so, ist das Basic vorhanden und der Rest ist eigentlich so, findet sie auch blöd. Ne? Aber sie ist jetzt die große Person, die da jetzt herkommt. Also jetzt, er zitiert sie ja, sie spricht ja nicht selber, ne? Aber sie wird praktisch jetzt so hergezeigt mit, guck mal, wenn sogar sie das sagt, dann wird das ja schon stimmen, was ich hier sage. Genau. Das war so das an empirischen Beispielen, was ich mitgeben wollte. Ich bin jetzt tatsächlich auch schon fast am Ende meines Vortrags. Ich würde das jetzt noch einmal kurz zusammenfassen, was ich hier versucht habe, irgendwie darzustellen. Also es geht mir darum, vor allem mit den Beispielen, die ich jetzt gezeigt habe, ne, dass es halt einfach, dass die Wikipedia ist halt einfach so fast homoformer männlicher Raum. Und es ist einfach ziemlich, ziemlich schwierig, da irgendwie so kleine feministische Spitzen so reinzukriegen. Und das erfordert einfach ziemlich, ziemlich viel Taktieren und ziemlich viel deine eigenen Beiträge irgendwie gut verkaufen, weil du halt einfach aufgrund des der Tatsache, dass du halt einfach unterrepräsentiert bist, nicht nur als Frau, sondern auch als Feministin, dass du dich einfach immer der breiten Mehrheit gegenüber siehst, die tendenziell eher total gegen das steht, was du jetzt hast. So. Schöne ist, womit ich euch jetzt gerne entlassen möchte, der Artikel zu Vulvina ist immer noch da. Also es gab eine Reihe von Personen, die sich auch dafür ausgesprochen haben, dass dieser Artikel bleibt. Vor allem dieser Vorwurf der Theoriefindung ist dann einfach, also der ist wunderbar widerlegt worden. Also die Theoriefindung bedeutet ja praktisch, es ist nicht irgendwie, es wird nirgends rezipiert, keine Dritten reden darüber und es ist halt objektiv falsch. So, also es ist nicht nur so, dass jetzt Susanne Al-Sabah dieses Buch geschrieben hat und danach kam nichts mehr, sondern der Begriff ist aufgegriffen worden. Es gibt tatsächlich sogar online zugängliche Lehrmaterialien für Biologie-Lehrkräfte, die dann Sexualkundeunterricht machen sollen. Und da wird der Begriff auch aufgegriffen und wird da benutzt. So, also es ist offensichtlich, ja, es ist ein sehr, sehr kleiner Teil des Diskurses, aber es ist halt ein Teil des Diskurses. Aber die ganzen alten weißen Männer haben diesen Teil halt nicht zur Kenntnis genommen und waren deswegen, oh, die Feministen wollen uns schon wieder die Sprachpolizei auf den Hals setzen. Es gab auch ein schönes Beispiel, habe ich jetzt nicht mit aufgenommen, aber irgendwo hat auch jemand seinen Diskussionsbeitrag angefangen mit, was für ein Propaganda-Artikel. Ne? Und es geht einfach nur darum, diesen Begriff nachschlagbar zu machen in der Wikipedia. Das ist ja eigentlich alles, was wir nur haben wollten. Ne? Aber wie gesagt, er ist noch da. Es ist ein hübscher kleiner Artikel. Also ich habe ein bisschen dran geschrieben, aber es ist halt auch nicht so viel, weil einfach, wie gesagt, der Diskurs noch relativ klein ist. Aber er ist halt einfach da. Und ich finde, das ist ein ganz nettes Ende, mit dem wir dann hier mit dem meinen Vortrag ein bisschen schließen können. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe hier jetzt, wie gesagt, noch... Oder auch nicht. Okay, das hatte ich tatsächlich eben schon. Manchmal friert ihr auch einfach ein. Aber ich will euch ja jetzt noch nicht... Ach, das wollte ich jetzt natürlich nicht. Aber na gut, so. Ich will euch jetzt natürlich nicht noch die Literaturempfehlung vorenthalten, weil die sind ja auch wichtig. Weil das, was ich hier jetzt gerade alles gesagt habe, das habe ich mir ein bisschen, aber nicht sehr viel ausgedacht. So, und ich habe jetzt noch so drei kleine Literaturempfehlungen. Das erste ist Donna Haraway und das zweite ist Sandra Harding. Das sind so zwei Vorkämpferinnen eben genau dieser Standpunkttheorie, die ich eben ein bisschen erläutert habe. Auch hier ganz, ganz krasse Persönlichkeiten. Lest auf jeden Fall Bücher, wenn ihr irgendwie dazu kommt. Da gibt's auch noch ganz viele andere AutorInnen, die sich da bei der Ausarbeitung der Standpunkttheorie verdient gemacht haben. Evelyn Fox Keller ist auch noch so ein Beispiel, habe ich jetzt hier nicht aufgenommen. Und ansonsten eher leichtere Kost und auch eher von einem neueren Datum ist das Buch von Caroline Criado Perez, Unsichtbare Frauen. Ist auch relativ bekannt, war, glaube ich, auch Spiegel-Bestseller. Und das geht jetzt nochmal mehr in die Ecke, wo ist unsere Gesellschaft eigentlich androzentrisch und was für Folgen hat das dann? Und dann liegt sie da auf ganz, ganz verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen mal die Folie drauf und guckt, wie ist das Verhältnis männlich-weiblich und wie wirkt sich das zum Nachteil von bestimmten Geschlechtern aus, meistens von weiblichen Geschlecht. Genau, am Ende habe ich hier noch meine Quellen. Die erste Quelle ist der Link zu der Löschdiskussion. Sucht sie gerne mal auf, wenn ihr irgendwie einen Abend Zeit habt oder so. Es ist ganz lustig. Und ansonsten habe ich noch den Auftrag bekommen, nach Feedback zu bitten. Link habe ich hier reingepackt. Wer ihn nicht abtippen will, ich glaube, es gibt auch noch so einen Extra-Reiter auf der Nook-Website. Könnt ihr gerne auch wahrnehmen, wenn ihr das möchtet. Ansonsten, ich bin aber auch noch ein bisschen hier. Ich quatsch auch total gerne einfach so mit Leuten über das, was mich so interessiert. Kommt ansonsten einfach gerne auf mich ran und gebt mir auch so Feedback. So. Und ansonsten war es das von meiner Seite. Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und habt... Und eventuell, Leute, vor allem gerne mit marginalisierter Position irgendwie in der Gesellschaft, schreibt irgendwas in die Wikipedia rein, lasst euch nicht ermutigen. Es ist auf jeden Fall notwendig und es ist auch nicht ganz verloren. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für diesen tollen Vortrag. Wir haben noch Zeit für zwei, drei Fragen. Vielleicht stelle ich schnell die erste.
Oh ja, klar.
Der Löschpunkt für diesen Artikel, war das dann eine Person, die entschieden hat, ich lösche das jetzt, oder gab es da irgendwie eine Abstimmung?
Also wie gesagt, es gibt keine demokratische Abstimmung in dem Sinne. Es muss immer eine Person geben, die einen Löschantrag stellt. Das kam in diesem Fall, ich glaube, 2 Minuten, nachdem der Artikel hochgeladen worden ist, kam der direkt, zack, Löschantrag. So die ersten 5 Personen muss schon eine daran irgendwie gedacht haben, das zu löschen. Und danach kommt, wie gesagt, diese 2 Wochen Zeit, wo alle Meinungen irgendwie gehört werden können und irgendwie alle Leute irgendwas reinschreiben können. Und dann kommt halt diese Admin-Person, ich glaube, die wird zufällig bestimmt für dann jeweilige Entscheidungen. Und die haben dann praktisch die Aufgabe, die gesamte Löschdiskussion zu sichten und halt dann auf Basis dieser Argumente eine Entscheidung zu treffen. Aber im Zweifel, also die ist halt auch nicht anfechtbar von irgendwelchen Leuten, ne? Also das, was dann diese Admin-Person sagt, das steht dann auch erstmal. Und sofern sich keine neuen Gründe irgendwie ergeben, dann ist das auch erstmal weg vom Tisch.
Alles klar, danke nochmal für die Ausführung. Weitere Fragen vom Publikum? Da oben rechts.
Vielen Dank für den Vortrag. Man würde eher sagen, Word ist ein Battle. Wir haben ein natürliches Weltbild, die Wikipedia hat die Aufgabe, das abzubilden, und das ist eigentlich ein Schlüssel. Das heißt, das Problem, was jetzt auch mit uns anzugeht, müsste man das Weltbild der Wikipedia irgendwie ändern. Zu mehr Objektivität. Aber das spielt auch wieder der Standpunkt, weil die Wikipedia. Was ist dein Ansatz, damit umzugehen?
Also ganz kurz mal für die Aufzeichnung und den Stream, da ist dann die Frage nicht da. Vielleicht kannst du damit drauf eingehen nochmal.
Das ergibt natürlich Sinn. Also die Frage, wie ich sie jetzt verstanden habe, ist jetzt natürlich, ja, wir haben diese als Basis diese androzentrische Realität. Und jetzt gerade ist ja nämlich der Mechanismus so, wie ich ihn erklärt habe. Und es wäre ja eigentlich würde ja eher zur Lösung beitragen, wenn wir diesen Mechanismus bekämpfen. Und dementsprechend dann schon so Relevanzkriterien und Ähnliches von der Wikipedia irgendwie ummodeln. Habe ich richtig wiedergegeben? Wunderbar. Und die Frage war jetzt praktisch, was ich mir da so vorstellen würde, was man eventuell machen könnte. Also erstmal muss ich ja vorschicken, ich bin ja auch nur ein kleines Rad. Ne? Ich mache ein bisschen Artikelarbeit und so Community-Sachen oder so bin ich tatsächlich eher weniger aktiv. Aber ja, vollkommen richtig. Am Ende wäre es eigentlich schöner, wenn man diese Richtlinien hinsichtlich, wann ist ein Artikel relevant und wann wird er als relevanter Beitrag zum menschlichen Wissensschatz wahrgenommen und als solcher auch anerkannt, ist eine wichtige Frage. Und ich habe da spontan keine Allheilmeinung dazu. Ich habe mich jetzt halt auf diese Artikelarbeit hauptsächlich fokussiert. Es gibt tatsächlich auch so Bestrebungen, gibt es auf jeden Fall. Zum Beispiel ist es ja auch so, Gott, okay, da nicht angehen, dass nur schriftliche Quellen irgendwie genutzt werden dürfen in der Wikipedia. Und es gibt auch Bestrebungen, das irgendwie auf mündliche Quellen oder irgendwie sowas zu auszuweiten. Es ist schon allein eine furchtbare Diskussionsarbeit, wenn du irgendwie einen YouTube-Link oder so irgendwas als Beleg anbringen willst. Oh, das ist ja kein vernünftiger Beleg. Das muss doch irgendwo schwarz auf weiß stehen praktisch. Also da fängt es schon praktisch an. Und auch da, ja, wie gesagt, diese Bestrebungen gibt es auf jeden Fall, das zum Beispiel irgendwie zu ändern. Aber das ist halt auch wieder hier so Tropfen im Meer, würde ich mal sagen. Also der Konsens ist einfach wirklich, dass es so bleibt, wie es ist, hinsichtlich der Richtlinien, die jetzt gerade gelten. Deswegen würde ich, glaube ich, eher wirklich den Hebel sehen in der Artikelarbeit und dass da vor allem Personen mit einer marginalisierten Perspektive innerhalb der Gesellschaft irgendwie mitarbeiten und dann darüber eher gehen und dann halt über den Weg der Partizipation eventuell mal irgendwann auch die Richtlinie in Wikipedia irgendwie umzumodeln.
Vielen Dank.